In der Reformationszeit, also vor ungefähr 500 Jahren, da war eine der drängenden Fragen: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Menschen hatten sehr viel Angst und sie hatten besonders Angst vor dem Gericht Gottes, sie hatten Angst vor der Hölle. Und die christliche Kirche war auch an diesem Umstand nicht ganz unschuldig, denn wenn sie predigten, dann betonten sie in dieser Zeit besonders stark den Zorn Gottes, aber die Lehre von der Gnade Gottes war ihnen zu einem gewissen Grad abhanden gekommen. Aber das änderte sich ganz schlagartig, als Martin Luther mit seinen Gefährten eine Rückkehr zur Bibel initiierte. Es gab eine Rückkehr zur Bibel, und als sie die Bibel lasen, fanden sie unverhofft genau das, wonach sich ihre eigenen Herzen schon so lange gesehnt hatten. Sie fanden den gnädigen Gott. Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Welt und auch die Gemeinde Jesu Christi eine andere wäre ohne die Entdeckung, oder eigentlich muss man sagen, ohne die Wiederentdeckung der Gnade Gottes in der Bibel. In unserer Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber in unserer Zeit fragen nicht viele Menschen nach einem gnädigen Gott. Und überhaupt ist Gott eher so in den Hintergrund gerückt für viele Menschen. Für viele Menschen spielt Gott überhaupt gar keine Rolle mehr in ihrem Leben. Aber ich bin überzeugt, und ich denke, viele von euch teilen diese Überzeugung, dass der Mensch, auch der technologisierte Mensch des 21. Jahrhunderts, genau das braucht, Gott zu kennen. Und zwar als einen gnädigen Gott. Es gibt ja diesen Mythos, und der hält sich eigentlich bis heute relativ hartnäckig, dass der gnädige Gott eine Erfindung von Jesus ist oder von den Aposteln, dass dieser gnädige Gott erst im Neuen Testament quasi so richtig auf den Plan tritt. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann stimmt das nicht ganz. Wir sehen auch schon im Alten Testament, dass sich Gott als ein gnädiger Gott offenbart hat. Und mit unserem heutigen Bibeltext können wir dieses Missverständnis wirklich ad acta legen, weil hier sehen wir, Gott war schon immer gnädig. Er war schon immer ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Das sind Worte, die wir heute in unserem Bibeltext hören werden, aus dem Buch 2. Mose, Kapitel 34. Und diesen Text wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und wir haben bei Martin Luther gesehen, dass diesen gnädigen Gott kennenzulernen, dass das sein Leben auf den Kopf stellte und ihn veränderte, ihn zu einem neuen Menschen machte. Und das war bei Martin Luther der Fall und bei vielen mit ihm und auch bei vielen nach ihm. Und es veränderte ihn, sich selbst als einen begnadigten Sünder zu begreifen. Das veränderte sein Leben. Und ich möchte heute Morgen mit uns beten, dass die Begegnung mit dem gnädigen Gott, dass wir diese Erfahrung auch machen und dass diese Erfahrung auch unser Leben verändert. Ich möchte mit uns beten, wenn ich hier dieses Ding... So, jetzt kann ich mit uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du barmherzig bist, dass du reich bist an Güte und Treue, dass deine Geduld so unendlich groß ist. Wir preisen und wir loben dich dafür und wir bitten dich, dass du uns heute eine Begegnung mit dir, diesem gnädigen Gott, schenkst und dass wir erneut ergriffen und überwältigt und weggehauen sind von deiner wunderbaren Gnade. Und dass diese Gnade unser Leben verändert, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir begriffen haben, unsere ganze Schuld ist uns vergeben. Du bist uns Sündern gnädig und wir bitten dich, dass wir in Liebe und in Anbetung zu dir darauf antworten. Bitte öffne du uns die Augen für deine wunderbare Gnade. Amen. Also wir sind schon in Kapitel 33 und 34 im 2. Mosebuch und ich möchte direkt in diesen Kapiteln zu dem Herzstück dieses Abschnitts kommen, nämlich zu den Kapiteln 5 bis 9 aus Kapitel 34. Und ich lese uns diese Verse einmal vor. Da kam der Herr in einer Wolke auf den Berggipfel herab, trat neben Mose und offenbarte sich ihm mit seinem Namen der Herr oder Jahwe. Er zog an Mose vorüber und rief: Der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über Tausenden von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Sofort warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an. Dann bat er: Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komm zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Das Spannende an diesem Text ist, dass das ein Text ist, der immer wieder im Alten Testament aufgegriffen wird. Dieser Text über Gottes Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Treue. Wir haben vorhin den Psalm 103 gesehen, aber es gibt noch viele andere Stellen, wo das wieder aufgegriffen wird. Und was für viele von uns vielleicht Johannes 3, Vers 16 ist, viele von euch kennen diesen Vers sogar auswendig, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was so ein Vers für uns ist, das war für die Gemeinde Gottes im Alten Testament, Exodus 34, Vers 6. Jahwe ist barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. Und so wie uns Johannes 3, Vers 16 eigentlich völlig verblüffen muss, so ist auch die Ankündigung von der Gnade Gottes in diesem Moment von Israels Geschichte eine völlige Überraschung, die uns vom Hocker hauen sollte. Die Gnade Gottes gegenüber sündigen Menschen ist immer etwas völlig Unerwartetes eigentlich, eine freudige Ankündigung, eine frohe Botschaft. In Johannes 3, Vers 16 ist die Welt ja nicht einfach die Gesamtheit der Menschen, sondern es ist die Welt, die sich gegen Gott aufgelehnt hat. Es ist die Welt, die Gott als ihren Schöpfer abgelehnt hat. Es ist die Welt, die mit Gott nichts zu tun hat. Aber es ist diese Welt, der sich Gott trotz ihrer Bosheit in Liebe angenommen hat und seinen Sohn für sie gab. Und auch in Exodus 34 offenbart Jahwe seine Gnade ja nicht an Israel, gerade als sie sich wie ein Musterknabe verhalten haben von Gottes Volk. Nein, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes und die Güte und die Treue wird in dem Moment angekündigt, als Israel das Schlimmste getan hat, was sie hätten tun können. Sie haben sich von ihrem Gott abgewandt, sie haben gegen Gott gesündigt, sie haben den Bund mit Gott gebrochen und in diesem Moment offenbart Gott seine Gnade. Deshalb sprechen wir auch von rettender oder erlösender Gnade, weil sie immer in dem Moment zu uns kommt, wo wir am tiefsten gesunken sind. Und weil die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit die Antwort auf unsere Sünde ist, deshalb können wir diese Gnade auch, so wie John Newton in seinem Klassiker, als eine Amazing Grace, als eine wunderbare Gnade beschreiben. Und wie ist es mit dir? Bist du schon in dieses Lied, in dieses Loblied auf die Gnade Gottes, bist du da schon mit eingestiegen und eingestimmt und sagst auch, ja, es ist absolut amazing, es ist umwerfend, es ist überwältigend, dass Gott mir Sünder gnädig ist. Wir wollen heute versuchen, ein tieferes Verständnis von dieser Gnade zu bekommen und deshalb schauen wir uns diesen Text an. Zunächst einmal sehen wir, wie Gott seine Gnade durch sein Wirken im Leben der Israeliten zeigt und dann, wie er seine Gnade durch sein Wort offenbart. Also durch sein Wirken und durch sein Wort offenbart Gott seine Gnade. Kommen wir zu dem ersten. Gott offenbart seine Gnade durch sein Wirken. Wir hatten letzte Woche von diesem Fall Israels, von diesem großen, tiefen Fall Israels gehört in Kapitel 32. Die Israeliten hatten ihren Bund mit Gott gebrochen, dadurch, dass sie ein goldenes Kalb angefertigt haben und angebetet haben. Und das, obwohl Jahwe sie aus Ägypten befreit hatte, damit sie sein Volk und er ihr Gott sein würde, aber sie wurden in diesem Moment treulos und wandten sich einem Ersatzgott zu und nannten diesen Gott oder diesen Götzen ihren Retter. Und wir haben dann gesehen, dass nur weil Mose als ein Vermittler für sie in die Bresche gesprungen ist, Gott sie nicht sofort ausgelöscht hat. Und hier in Kapitel 33 und 34 sehen wir deshalb Gottes Gnade und Barmherzigkeit auf folgende Weise. Am Anfang von Kapitel 33 kündigt Jahwe an, dass er ihnen zwar das verheißene Land geben würde, aber er selber nicht in ihrer Mitte sein würde. Er sagt, okay, ihr könnt gehen, ihr bekommt das verheißene Land, aber ich werde nicht in eurer Mitte sein. Und Mose protestiert dagegen und er sagt zu Gott, nein, wir wollen dich, wir wollen, dass du mit uns gehst. Alles andere wäre doch völlig sinnlos. Er sagt in Vers 15 zu Gott, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns gar nicht erst weg von hier. Woran sollen die Menschen denn erkennen, dass du mit mir und deinem ganzen Volk wohlgesinnt bist? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns von allen anderen Völkern auf der Welt unterscheiden? Mose sagt hier, was bringt es uns, das Volk Gottes zu sein, ohne dass Gott mit uns ist? Was bringt es uns, das verheißene Land zu haben, ohne den Gott der Verheißung zu haben? du mit uns. Das ist doch der Sinn von allem. Und Mose Aufschrei zeigt uns auch, worauf es in unserem Leben ankommt. All die Segnungen Gottes zu haben, aber Gott nicht zu haben, wäre komplett sinnlos. Mir ist kein besseres Bild eingefallen, aber es ist wie ein Körper ohne eine Seele. Es ist das Zentrale im Leben zu verpassen. Aber wir stehen in dieser Gefahr, dass wir das Leben genießen, ohne an den zu denken oder dem zu danken, von dem das Leben kommt. Wir hetzen durch das Leben Tag für Tag, Woche für Woche und wir tun all die Dinge, die getan werden müssen, aber das eine, das Notwendige, das bessere Teil, wie Jesus zu Martha gesagt hat, mit Gott zu sein, an Jesu Füßen zu sitzen, das lassen wir oft aus. Und dieser Text hat mich erschreckt, weil es zeigt uns, dass es möglich ist, der Form halber das Volk Gottes zu sein, äußerlich das Volk Gottes zu sein, aber eigentlich ist Gott gar nicht mehr mit dabei. Vielleicht könnte man das in unsere heutige Zeit übertragen, ein volles und ein tolles Gemeindehaus zu haben, Gottesdienste zu feiern, Veranstaltungen zu veranstalten, aber alles ohne Gott. Möge Gott uns als Gemeinde und auch jeden Einzelnen von uns genau davor bewahren. Lasst auch uns, so wie Mose, sagen: Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann bewegen wir uns von hier aus keinen Schritt, dann wollen wir nicht weitergehen. Und das Erstaunliche an diesem Text ist, dass Gott sich tatsächlich umstimmen lässt. Und ich zeige das so in Anführungszeichen, wir müssen dieses Wort umstimmen vorsichtig gebrauchen, denn das ist, wie uns dieser Text das präsentiert. Da gibt es dann Diskussionen darüber, okay, wie ist das mit Gottes Vorherwissen der Zukunft und all diese Fragen, aber wir wollen in diese ganzen theologischen Diskussionen nicht reingehen, was auch immer wir von diesem Gespräch zwischen Mose und Gott, was auch immer wir daraus machen, wir sollten diesen einen wichtigen Punkt nicht übersehen. Gott antwortet auf unsere Gebete. Er lässt sich quasi umstimmen. Wenn Mose nicht mit Gott geredet hätte, dann wäre Israels Geschichte ganz anders verlaufen. Und das ist so ermutigend, weil das bedeutet, dass genauso auch deine Gebete Einfluss haben auf den Lauf der Dinge in dieser Welt. Ich habe letzte Woche erst mit einer Schwester gesprochen, wo haben wir darüber überlegt, ja, so lange habe ich schon für diese eine Sache gebetet. Bringt das überhaupt was? Und dieser Text sagt uns, es bringt etwas. Gott tut Dinge, weil wir gebetet haben. Gott lässt sich also umstimmen. Zumindest sagt er am Anfang dieses Textes, dieses Kapitels, ich werde nicht mit euch gehen. Ihr könnt alle Gaben haben, aber ihr könnt nicht mich haben. Denn ein heiliger Gott und ein sündiges Volk passen nicht zusammen. Aber dann in Vers 17 lesen wir, wie Gott auf Mose Bitte antwortet, sei gewiss, ich werde den Wunsch, den du geäußert hast, erfüllen. Denn du stehst in meiner Gunst und bist mein Vertrauter. Siehst du hier die Barmherzigkeit Gottes? Eigentlich hätten die Israeliten genau das Gegenteil verdient nach ihrer Sünde. Eigentlich haben sie genau das Gegenteil verdient von dem, was Gott ihnen hier gibt. Anstatt sie aber nach ihrer Sünde zu verstoßen oder sie sogar zu vernichten, nimmt er sich ihrer wieder an. Er verlässt sie nicht und er bleibt in der Mitte seines Volkes. So ist Gott. Er vergibt ihnen die Schuld und das ist Gnade. Hört nochmal, wie Mose dann gebetet hat in Vers 34, Vers 9. Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komm zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder an als dein Eigentum. Und wir sollten darüber staunen, dass Gott tatsächlich Ja sagt. Und die Erklärung dafür finden wir nicht darin, dass Mose so ein guter Diplomat ist, so ein guter Verhandlungskünstler, der es dann geschafft hat, irgendwie so einen guten Deal für Gott für sein Volk rauszuholen. Nein, die Erklärung finden wir in dem Wesen Gottes, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. In Vers 33, Vers 19 sagt Gott, ich bin derjenige, der Gnade erweist, wem er Gnade erweisen will. Und ich bin derjenige, der Erbarmen zeigt, wem er Erbarmen zeigen will. Gott sagt hier, ich zeige Gnade, weil ich Gnade zeigen will. Ich zeige Erbarmen, weil ich Erbarmen zeigen will, weil ich ein gnädiger und barmherziger Gott bin. Also erstens, Gott zeigt seine Gnade, indem er Israel vergibt und in ihrer Mitte bleibt. Und wir sehen als zweites Gottes gnädiges Handeln auch darin, dass er Israel einen kompletten Neuanfang schenkt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal zu jemandem gesagt, können wir nicht nochmal komplett von neuem anfangen? Können wir nicht nochmal bei Null anfangen? Tabula rasa, alles nochmal neu machen. Und so ein Neuanfang schenkt Gott hier seinem Volk. Genau das tut er hier. Er fängt mit ihnen noch einmal von ganz von vorn an. Er erneuert den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat und den sie gebrochen haben. Er erneuert diesen Bund von seiner Seite aus. Stellt euch das mal vor, eine Ehefrau oder auch Ehemann begeht Ehebruch und anstatt sich von ihr scheiden zu lassen, steckt der Ehemann ihr nochmal neu den Ehering an die Hand. Und er wiederholt nochmal neu das Eheversprechen, das er ihr gegeben hat. Und genau das tut Gott hier. Und das ist nur eine kleine Randbemerkung, aber das ist für mich eins der stärksten Argumente für die Dauerhaftigkeit des Ehebundes zwischen Mann und Frau, dass Gott selbst die Treue zu uns hält, selbst wenn wir untreu sind. Und dann in den ersten vier Versen von Kapitel 34 gibt Gott Mose den Auftrag: Mach dir zwei neue Steintafeln, wie die ersten, die du zerbrochen hast. Ich will die Worte, die darauf standen, noch einmal aufschreiben. Und wir lesen dann, dass Mose zwei neue Steintafeln fertigte, die aussahen wie die ersten. Und ich finde das interessant. Es sind neue Tafeln, aber sie sind wie die ersten. Es ist eine Erneuerung des Bundes. Gott schreibt die Worte, die darauf standen, noch einmal auf. Er fängt noch einmal neu mit ihnen an. Und das ist ein so schönes Bild für die Barmherzigkeit Gottes in diesem Moment. Sie haben durch ihren Bundesbruch den Zerbruch dieser Tafeln verursacht, aber Gott gibt ihnen komplett neue Tafeln. Gott nimmt nicht die alten Tafeln und repariert sie irgendwie und macht Sekundenkleber daran und gibt ihnen dann das Zerbrochene wieder zurück. Und so würden nämlich die Israeliten dann denken, guck mal, jedes Mal, wenn sie diese Tafeln ansehen, würden sie daran denken, dass sie diesen Bund zerbrochen haben. Nein, er gibt ihnen neue Tafeln, sodass auch sie nicht mehr an ihren früheren Bundesbruch gedenken müssen, weil Gott nicht mehr daran denkt. Wir haben das vorhin schon gesungen, Gott wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres und er gedenkt nicht mehr an unsere Schuld. Ist das nicht großartig? Er holt sie nicht irgendwann wieder raus und sagt, seht ihr, damals habt ihr das und das gemacht. Er gedenkt unserer Schuld nicht mehr. Nein, Gott schenkt uns in seiner Barmherzigkeit einen echten Neuanfang. Egal was wir gemacht haben. Gott schenkt uns einen Neuanfang. Und in Vers 34, Vers 10 sehen wir dann auch, dass er seine Verheißungen gegenüber den Israeliten erneuert. Er sagt noch einmal, ich werde euch in das Land bringen, ich werde eure Feinde vertreiben und ich werde große Wunder in der Mitte meines Volkes vollbringen. Er wiederholt diese Sachen, die er schon einmal am Anfang gesagt hatte, er wiederholt es nochmal. Und dann sehen wir auch, wie er seine Gebote gegenüber seinem Volk erneuert. Daran sehen wir auch, dass Gott, nachdem wir in Sünde gefallen sind und nach dem Versagen seines Volkes, seine Maßstäbe an uns nicht herunterschraubt. Nein, er hält an seinen Geboten fest, weil diese Gebote Ausdruck seiner Liebe zu uns sind. Wir lernen daraus, dass es uns immer am besten geht, wenn wir nach dem Willen Gottes leben und nicht, wenn wir nach unserem eigenen sündigen Willen leben. Gott sagt nicht, okay, ja, ihr schafft das nicht und dann macht halt das, wie ihr denkt. Nein, er hält daran fest, weil er weiß, das ist das, wie wir wahrhaftig als seine Ebenbilder leben, wie wir seinen Segen erfahren, wie es uns am besten geht. Und wir lesen das jetzt nicht komplett, aber in Exodus 34, 12, Vers 26, da sehen wir, wie nicht alle Gebote, aber eine Auswahl aus dem ursprünglichen Bundesschluss aus Kapitel 19 bis 24 wieder etwas wiederholt wird, aber eine Auswahl. Und man sieht da, es werden Teile vom Anfang wiederholt, es werden Teile vom Ende wiederholt und das steht eigentlich dafür, dass diese ganzen Gebote, die Gott ihnen damals gegeben hatte, dass sie immer noch intakt sind und dass sie immer noch gelten für das Volk Israel. Aber dann sehen wir auch, dass nochmal ein besonderer Schwerpunkt in diesen Versen auf eine bestimmte Art von Sünde gelegt wird, nämlich diese Sünde, die Israel zu Fall gebracht hat, nämlich der Götzendienst. Das sollte in Zukunft vermieden werden. Es gibt verschiedene Gebote, die dann in diese Richtung gehen, dass sie in diese Sünde nicht noch einmal fallen. Und das zeigt uns, dass die Barmherzigkeit Gottes und seine Vergebung, dass es für uns kein Freibrief ist, danach in Sünde zu leben. Gott möchte, dass wir weiter, auch nachdem wir unseren Bund oder er seinen Bund mit uns erneuert hat, dass wir weiter in seinen Geboten leben. Und wir sehen einige Stellen im Neuen Testament, die das bestätigen. Ich dachte an die sogenannte Sünderin aus Lukas 7, Vers 47. Und bei ihr sehen wir, Jesus hat ihr vergeben. Aber was macht sie? Sie lebt nicht weiter in Sünde, sondern sie nimmt ihre Tränen und wäscht Jesus die Füße mit ihren Haaren. Und Alle Leute sind empört und Jesus sagt, seht ihr, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Sie antwortet in Liebe auf diese große Barmherzigkeit. Und daran sehen wir, je größer unser Verständnis von der Barmherzigkeit Gottes ist, desto größer wird auch unsere Liebe zu Gott sein. Und es wird niemals so sein, dass wenn wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, dass wir danach sagen, okay, jetzt mache ich mal weiter in meiner Sünde. Nein, wenn wir diese Barmherzigkeit verstanden haben, dann wollen wir Gott wieder lieben. Wir wollen unsere Liebe ihm erweisen und seinen Willen auch tun. Also Gott offenbart seine Barmherzigkeit durch sein Handeln, durch sein Wirken, hier insbesondere dadurch, dass er sein Volk nicht aufgibt, sondern ihm vergibt und ihnen durch die Erneuerung des Bundes einen kompletten Neuanfang schenkt. Aber Gott offenbart in diesen Kapiteln seine Barmherzigkeit nicht nur durch sein Handeln, sondern auch durch sein Reden. Beides ist irgendwie immer miteinander verwoben. Gottes Taten bestätigen seine Worte und seine Worte erklären seine Taten. Und wir kommen jetzt zu diesen Versen, die ich am Anfang schon gelesen habe. Da spricht Gott, der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über Tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Wir wollen versuchen, diese wunderbaren Worte zu ergründen. Zunächst einmal finde ich es interessant, dass Gott mit Worten auf die Bitte von Mose, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, antwortet. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, und Gott antwortet mit Worten. Ja, Gott sieht auch eine Gotteserscheinung, aber der Schwerpunkt, das, was auch uns eigentlich als bleibender Schatz bleibt, sind die Worte, die Jahwe in diesem Moment sagt. Wir sollten deshalb nie das Wort Gottes verachten. Denn es ist Gottes bevorzugte Methode, uns seine Herrlichkeit sehen zu lassen. Also die erste Eigenschaft, mit der Jahwe sich hier beschreibt, ist barmherzig. Die Barmherzigkeit Gottes beschreibt eigentlich eine innere Regung, also so in, man würde sagen, so in der Magengrube, so im tiefsten Inneren, eine innere Regung seines Mitgefühls und Mitleids uns gegenüber, besonders dann, wenn wir hilflos sind oder in Not sind. Jesus wurde auch mit dieser wunderbaren Eigenschaft beschrieben. Zum Beispiel in Markus 6, Vers 34 heißt es über Jesus, als er aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus war bewegt von der Not dieser Menschen. Und dann heißt es, dass er sie lehrte, er sich ihrer Not annahm. Dann sehen wir Barmherzigkeit. Viele kennen natürlich die Geschichte oder das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Und da sehen wir, dass die Barmherzigkeit immer praktische Schritte ergreift, um die Not anderer zu lindern. Das ist die erste Eigenschaft, mit der Gott hier beschrieben wird. Er ist barmherzig. Dann Jahwe ist außerdem gnädig. Gnädig zu sein bedeutet, wohlwollend auf die Bitte um Erbarmen, Hilfe oder Vergebung zu reagieren. Wohlwollend, wenn jemand um Vergebung, um Hilfe, um Erbarmen bittet. Wir haben vorhin einen Teil aus Psalm 51 gesungen und David appelliert in diesem Psalm an Gottes Gnade. Er sagt, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus. Jemand, der gnädig ist, der ist nicht einfach nur freundlich oder irgendwie gut, sondern er hat diese Neigung, die Bitte um Hilfe und Vergebung zu beantworten. Dann wird Gott weiter als langsam zum Zorn oder geduldig beschrieben. Das Wort, was da im Hebräischen steht, heißt eigentlich, eine lange Nase zu haben oder langnäsig zu sein. Und die Nase im Hebräischen steht die dafür, dass man schnell zum Zorn gereizt ist, eine rote Nase quasi zu haben. Und wir würden vielleicht sagen, jemand ist hitzig oder heißblütig oder in diese Richtung. Aber Jahwe, wird hier gesagt, ist genau das Gegenteil von heißblütig. Er ist langsam zum Zorn. Er ist nicht aufbrausend. Seine unmittelbare Antwort auf ein Vergehen ist nicht, dass er direkt vergilt, sondern er langmütige Nachsicht zeigt, dass er geduldig ist gegenüber uns, wenn wir sündigen gegen ihn. Und dann wird gesagt als Viertes, Gott ist reich an Güte und Treue. oder Gnade an Untreue, je nachdem, wie man das übersetzt. Diese zwei hebräischen Wörter sind, ich muss gestehen, es sind meine hebräischen Lieblingswörter. Chesed heißt das Wort für Gnade und Emet für Treue. Und wir haben, Alena und ich haben diese zwei Worte auf Hebräisch in den Ehering von uns eingraviert, weil sie uns an das erinnern, worauf es uns in unserer Ehe ankommen soll und was das Fundament ist. Gott ist gnädig und er ist treu. Und Gnade ist das unverdiente Wohlwollen, unverdiente Güte. Gott schenkt uns seine Liebe ganz unverdient und frei. Und hier wird gesagt, er ist reich an Güte und dass er unerschütterlich seine Güte über Tausende von Generationen erweist, dass seine Güte, dass seine Gnade kein Ende kennt und kein Limit hat. Und Treue beschreibt Gottes Verlässlichkeit, seine Wahrhaftigkeit, Loyalität, seine Integrität. Das heißt, dass er immer zu seinem Wort steht, dass wir uns immer auf ihn verlassen können, insbesondere dann, wenn wir seine Barmherzigkeit brauchen. Es wird nie einen Moment geben, wo ein Sünder Gott um Vergebung bittet und Gott sagt, nee, ich vergebe nicht. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und dann hat er die Bereitschaft, Schuld, Unrecht und Sünde zu vergeben. In seiner Vergebung zeigt sich Gottes Gnade und Barmherzigkeit in besonderer Weise. Er rechnet die Schuld nicht an. Er hält sie uns nicht weiter vor. Er vergibt sie uns. Und hier werden gleich drei Worte genommen, um moralische Vergehen zu beschreiben. Schuld, Unrecht und Sünde. Und das zeigt, wie umfassend Gottes Vergebung ist. Es gibt keine Art, wenn man so will, von Sünde, die Gott nicht vergeben kann oder will. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann oder will. Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist unbeschränkt, sie ist unendlich, sie ist unverdient und all das macht diese Gnade so herrlich. Und doch gibt es dann hier in dieser Offenbarung von Gott ein Missverständnis, das gleich ausgeräumt wird von Gott. Wenn er seine Gnade und Barmherzigkeit in diesem vollen Maß ankündigt, dann bedeutet das nicht, dass Gott hier einen Pauschalerlass gegenüber allen Sünden, gegenüber allen Sündern allgemein erteilt. Durch diese Ankündigung seiner Barmherzigkeit sagt er nicht, dass die Sünde ganz allgemein vergeben ist. Er sagt nämlich, trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen lassen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Das heißt nicht, dass er das, was er gerade gesagt hat, wieder aufhebt und irgendwie sagt, nee, ich werde doch sie zur Rechenschaft ziehen, sondern er verdeutlicht, was damit gemeint ist, was er vorher gesagt hat. Er will damit sagen, wer von seiner Sünde nicht umkehrt, der wird auch nicht Vergebung erfahren. Gott wird diesen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Aber Gott vergibt und ist barmherzig mit denen, die ihn um Vergebung bitten und von ihrer Sünde umkehren. Und dann gibt es noch einen zweiten Nachsatz. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Auch das macht noch etwas deutlich, was vielleicht sonst missverstanden werden kann. Unsere Sünden haben oft schwerwiegende Folgen. Auch dann, wenn Gott sie uns vergeben hat. Manchmal haben unsere Sünden sogar Auswirkungen auf unsere Kinder und Kindeskinder und deren Kinder, wie er hier sagt. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, Gott kann einem Mörder, der im Gefängnis sitzt, in einem Moment vergeben und ihm seine Schuld nicht mehr anrechnen. Aber das bedeutet nicht, dass er deshalb direkt aus dem Gefängnis entlassen wird, sondern seine Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich trotzdem in dieser Zeit ohne Vater oder Großvater aufwachsen. Das ist damit gemeint, wenn Jahwe hier sagt, selbst ihre Nachkommen werden die Folgen der Sünde noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Aber diese beiden erklärenden Nachsätze, das ist nicht der Hauptpunkt dieser Offenbarung, sondern der Hauptgedanke ist hier, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, er ist treu, er ist gütig. Und ich denke, wir finden in diesen Versen eine der schönsten Selbstoffenbarungen Gottes. Er sagt, der Herr bin ich, das ist mein Name, Jahwe ist mein Name und ich bin ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Und dann sehen wir in Vers 8 und 9 direkt im Anschluss, wie Mose auf diese wunderbare Offenbarung reagiert. Und sie zeigt uns, diese Reaktion Mose zeigt uns auch, wie wir antworten sollten, welche Antwort für uns angemessen ist. Vers 8, sofort warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an. Dann bat er, Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komm zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Das Erste, was wir hier sehen, ist Anbetung. Anbetung ist die freudige Verehrung Gottes, in diesem Fall für die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Aber manchmal fühlen wir uns nicht so, als wollten wir Gott anbeten. Vielleicht fühlst du dich heute nicht so, als möchtest du Gott anbeten. Vielleicht geht es dir so, dass dein Eifer für Gott erkaltet ist und die Flamme deiner Anbetung, ja, so zu einem kleinen Flämmchen geworden ist. Mir geht es auch manchmal so. Und vielleicht ist es dann so, dass die Probleme, die man so hat, in unseren Augen auf einmal so groß werden und Gott in unserem Leben fast zu einer Randerscheinung wird. Aber in diesem Text sehen wir, die effektivste Gegenmaßnahme gegen so ein Erkalten unseres Herzens gegenüber Gott, gegen so ein Erkalten unserer Hingabe, was uns ja als Christen nie egal sein kann. Wir sehen hier, es ist erneut auf unseren herrlichen Gott zu schauen, ihn in seiner herrlichen Pracht zu betrachten und auf ihn zu schauen und über seine Barmherzigkeit und Gnade zu erfreuen, betend darüber nachzusinnen, wie Gott ist, bis unser Herz wieder neu entflammt wird und wir im Geist oder vielleicht sogar körperlich vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Mose war von dieser Offenbarung regelrecht überwältigt und wir sollten es auch sein. Anbetung ist die Antwort auf Gottes Gnade. Und das Zweite ist die persönliche Inanspruchnahme dieser Gnade. Mose antwortet darauf, indem er sagt, Herr, es ist großartig, dass du so bist, aber bitte sei auch zu uns so. Er bleibt nicht dabei stehen, Gott anzubeten, sondern er bittet darum, dass Gott diese wunderbaren Eigenschaften in seinem Leben und im Leben seines Volkes zur Geltung bringt. Wenn du ein vergebender Gott bist, dann vergib uns unsere Schuld und unsere Sünde. Wenn du ein barmherziger Gott bist, dann komm zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl wir eigensinnig sind. Wenn du ein gnädiger Gott bist, dann nimm uns wieder als dein Eigentum an. Und wenn wir das getan haben, Gott so auf diese Weise gebetet zu haben, diese Gnade persönlich in Anspruch genommen zu haben, nicht einfach nur zu sagen, Gott ist gnädig, sondern Gott ist mir gnädig, dann können wir uns zu den glücklichsten und reichsten Menschen zählen. Denn wir wissen in der Gewissheit des Glaubens, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Güte und die Treue Gottes gilt uns. Und welch größeren Schatz kann es geben, selbst in der größten Anfechtung oder wenn wir uns durch unsere eigene Sünde überwältigt fühlen, zu wissen, barmherzig und gnädig ist unser Gott, geduldig und von großer Güte. Das 34. Kapitel endet damit, dass uns berichtet wird, dass Mose durch die Begegnung mit Jahwe völlig verändert wurde. Wir lesen in Vers 29, als Mose mit den beiden Gesetzestafeln in der Hand wieder vom Berg herabkam, lag auf seinem Gesicht ein strahlendes Leuchten, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als ich am Donnerstagabend bei uns auf der Dachterrasse stand, sah ich eine ganz ungewöhnliche Erscheinung. Ein hell leuchtendes Gebäude. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ich weiß nicht, habt ihr das Foto? Man könnte denken, dass das Licht aus dem Gebäude kommt, aber das ist nicht der Fall. In dem Gebäude spiegelt sich der Sonnenuntergang, der auf der anderen Seite des Himmels stattfindet. Das ist, was Mose hier passiert. Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich in seinem Gesicht wider. Und den Israeliten wurde auf diese Weise etwas von der Herrlichkeit Gottes vermittelt. Paulus greift genau das, diesen Text im 2. Korintherbrief auf und erklärt, dass wir mit dem Kommen Jesu Christi eine viel größere Herrlichkeit erfahren als die Israeliten. In Vers 4, Vers 6 im 2. Korintherbrief schreibt er, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir auf dem Angesicht von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Die Israeliten sahen auf dem Gesicht Mose eine Reflexion der Herrlichkeit Gottes, aber wir sehen in dem Angesicht Jesu Christi die Herrlichkeit Gottes selbst. Denn er ist das perfekte Ebenbild Gottes. Die Offenbarung von Gottes Barmherzigkeit und Gnade findet seinen Höhepunkt in dem Evangelium von Jesus Christus. Der Sohn Gottes kam zu uns und aus Liebe zu uns starb er, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann sagt Paulus noch in Kapitel 3, Vers 18, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt von dem Herrn, dem Geist. Das heißt, dieselbe Erfahrung, die Mose gemacht hat, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, dieselbe Erfahrung machen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Wir fangen an zu leuchten, wir fangen an, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und so wie Mose verwandelt wurde durch das Schauen auf die Herrlichkeit Gottes, werden wir durch das Schauen auf Jesus verwandelt, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Preist den Herrn für eine solch große und herrliche Gnade. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine große Gnade. Wir preisen dich dafür, dass du barmherzig und gnädig bist, dass du gütig und treu bist und dass du uns, selbst wenn wir uns von dir abwenden, dass du uns nicht verstößt, sondern dass du in unserer Mitte bleibst. Das ist Gnade. Und dass du uns, selbst wenn wir uns vergangen haben an dir, dass du uns einen Neuanfang schenkst, dass du an unsere Schuld nicht mehr denkst, sondern dass deine Gnade und Barmherzigkeit jeden Tag neu für uns ist. Und wir bitten dich, dass wir unseren Blick richten auf Jesus, indem wir deine Herrlichkeit und deine herrliche Gnade in Vollkommenheit sehen und dass uns dieser Blick mehr und mehr verwandelt, dass wir Jesus widerspiegeln in dieser Welt und so deine Herrlichkeit in dieser Welt groß gemacht wird. Wir loben und preisen dich. Amen.